Andrea Wulff, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Wer hat eigentlich die Natur erfunden? Niemand, nicht einmal Alexander von Humboldt. Er war aber ziemlich nah dran, denn vor und nach ihm hat lange Zeit niemand so viel über die Natur, ihre Formen, Mechanismen und Zusammenhänge herausgefunden wie er. In den folgenden Blinks erfährst du alles über das Leben und die Entdeckung von Alexander von Humboldt. Von persönlichen und familiären Ereignissen bis hin zu Humboldts großen Reisen nach Südamerika und Russland erhältst du ein umfassendes Bild über diese faszinierende Persönlichkeit und den klugen Kopf dahinter. Blink Nummer 1. Alexander von Humboldt wollte schon als kleiner Junge die Welt entdecken. Reisen wir ein Stück in die Vergangenheit, um Alexander von Humboldt zu treffen. Er wurde am 14. September 1769 in eine aristokratisch-preußische Familie geboren. Sein Vater war ein Berater des Königs Friedrich Wilhelm II. Und auch seine Mutter stammte aus einer wohlhabenden Familie. Alexander hatte einen Bruder, Wilhelm. Der Vater starb, als Alexander 9 Jahre alt war. Die Mutter führte ab diesem Zeitpunkt ein zurückgezogenes Leben. Ihre Kinder ließ sie von Privatlehrern zu intelligenten und anständigen jungen Erwachsenen erziehen. Im Gegensatz zu seinem 2 Jahre älteren Bruder Wilhelm zog Alexander die Natur schon immer den Büchern vor. Er liebte es, auf dem Landgut der Familie umherzustreifen und seine Taschen mit allen möglichen Pflanzen und Käfern zu füllen, was ihm schon bald den Spitznamen der kleine Apotheker einbrachte. Die Mutter der Jungen hatte für beide eine Karriere als Beamte vorgesehen. Doch Alexander war fasziniert von den großen Entdeckern und träumte davon, sein Zuhause zu verlassen und die Welt zu sehen. Er studierte Wissenschaft, Mathematik und Sprachen und begann, sich besonders für Geologie zu interessieren. Mit 22 Jahren erhielt er eine Anstellung als Mineninspekteur. Dort fand er oft genug die Gelegenheit, die unterirdische Pflanzenwelt in den Minen zu studieren und veröffentlichte schließlich sein erstes Buch zu diesem Thema. Wann immer Alexander von Humboldt Zeit dafür fand, informierte er sich über die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte, vor allem in den Bereichen Zoologie und Botanik. Eines seiner Steckenpferde war der Galvanismus, also die Lehre davon, welche biologischen Reaktionen durch elektrischen Strom hervorgerufen werden. Dabei war er so wissbegierig, dass er sogar an seinem eigenen Körper Experimente durchführte. Humboldt arbeitete zwar an seiner wissenschaftlichen Karriere, doch er war durch seine Arbeitsstelle an seine Heimat gebunden. Schon bald sollte er allerdings jemanden treffen, der seinen Blick auf die Welt komplett verändern würde. Blink Nummer 2. Zusammen mit Goethe erkannte Humboldt, dass Kunst und Wissenschaft viel gemeinsam haben. Alexanders Bruder Wilhelm war in der Zwischenzeit nach Jena gezogen und hatte dort einen engen Freundeskreis gefunden, zu dem unter anderem auch Johann Wolfgang von Goethe gehörte, der damals schon eine internationale Berühmtheit war. Die Leiden des jungen Werther galt als aufsehenerregendes Werk und schon bald sollte ihn Faust noch berühmter machen. 1794 besuchte Humboldt seinen Bruder in Jena. Da Wilhelm von Humboldt wusste, dass sich sowohl sein Bruder als auch Goethe für Zoologie und Botanik interessierten, lud er die beiden zu einem Treffen ein. Es stellte sich schnell heraus, dass Goethe und Humboldt ein perfektes Paar waren. Sie wurden zu intellektuellen Sparringpartnern, die endlose Diskussionen führten und sich gegenseitig dabei halfen, ihre wissenschaftlichen Theorien weiterzuentwickeln. Goethe stellte Humboldt zum Beispiel Immanuel Kant und dessen Idee der Subjektivität vor. Kant ging davon aus, dass unser Verständnis der Welt dadurch entsteht, dass unser Gehirn die Signale, die es von außen erhält, verarbeitet und interpretiert. Goethe und Humboldt kamen zu dem Schluss, dass auch wissenschaftliche Erkenntnis diesem Prozess der Subjektivität unterliegt. Um zu verstehen, wie Natur, Zoologie, Geologie und Botanik funktionieren, müssen wir sie auch durch unsere Gefühle erfahren, denn kein Mensch kann vollkommen objektiv sein. Die beiden waren sich einig, dass niemand Steine, Pflanzen oder Tiere verstehen würde, wenn er sie nur im Studierzimmer untersuchte. Man musste schon rausgehen und die Natur erfahren. Dabei sahen Goethe und Humboldt die Kunst und die Wissenschaft als Teile des gleichen Prozesses. Auf den ersten Blick erscheinen die beiden vielleicht vollkommen verschieden. Doch durch die Perspektive der Subjektivität entdeckte Humboldt überall Verbindungen. Er erkannte, dass sowohl die Kunst als auch die Wissenschaft Wege zur Erkenntnis sind. Denn beide helfen uns dabei, unsere Umwelt zu verstehen. Die Wissenschaft auf analytische Weise, die Kunst mit Hilfe der Gefühle. Blink Nummer 3. Seine erste Expedition führte Humboldt nach Südamerika und bot ihm eine Reihe von Aha-Erlebnissen. Humboldts Mutter starb im November 1796. Ihr Erbe ermöglichte es Alexander von Humboldt, seine Arbeit als Mineninspekteur zu kündigen und endlich seinen Traum zu verwirklichen. Er begann, eine große Expedition zu planen und sich die dafür nötige Ausrüstung und wissenschaftlichen Geräte zu beschaffen. Es war allerdings nicht so einfach, ein Schiff zu finden, mit dem er Europa verlassen konnte. Die napoleonischen Kriege machten zu dieser Zeit sämtliche Seewege um Europa herum unsicher und niemand wollte das Risiko einer solchen Expedition eingehen. Erst 1799 erklärte sich schließlich Spanien bereit, Alexander von Humboldt und seinem Freund, den französischen Botaniker Aimé Bonpland, eine Reise nach Südamerika zu ermöglichen. Am 16. Juli 1799 erreichte Humboldt schließlich Südamerika und war sofort von der dortigen Fülle an Formen und Farben fasziniert. Bereits beim Verlassen des Schiffes überwältigte ihn und Bonpland der Anblick der Palmen, tropischen Blumen, Fische und bunten Vögel. Humboldt war bereit, seine Vorstellung, dass alle Dinge miteinander verbunden seien, an der südamerikanischen Natur zu testen. Er sammelte Gesteinsproben, Pflanzen und Insekten und verglich jedes einzelne Fundstück mit dem, was ihm aus Europa bekannt war. Die Höhlen in der Gegend von Cumaná in Venezuela erinnerten ihn zum Beispiel an Höhlen in den Karpaten und die Bäume verglich er mit italienischen Pinien. Eine weitere beeindruckende Erfahrung war ein Erdbeben, das Humboldt kurz nach seiner Ankunft in Südamerika erlebte. Damals ging die Wissenschaft davon aus, dass die Landmassen durch die Kräfte der Ozeane und Gewässer geformt wurden. Das Erdbeben hingegen überzeugte Humboldt, dass die Bewegung der Landmassen selbst die Erdoberfläche gestalteten. Blink Nummer 4. Auf dem Orinoco begann Humboldt zu verstehen, wie Ökosysteme funktionieren. Humboldt und sein Freund Bonpland reisten die karibische Küste entlang und erreichten schließlich Neugranada, das die heutigen Staaten Ecuador, Venezuela, Kolumbien und Panama umfasste. Dort reisten sie den Orinoco-Fluss hinauf. Zu dieser Zeit kolonisierte Spanien gerade Südamerika, was dazu führte, dass Humboldt auch Zeuge vieler unschöner Szenen wurde. Er sah, wie brutal die Sklaverei war und wie rücksichtslos die Spanier mit der südamerikanischen Natur umgingen, um an wertvolle Ressourcen wie Zucker, Indigo und Mineralien zu gelangen. Auf seiner Reise beschäftigte sich Humboldt außerdem damit, wie Ökosysteme funktionieren. Am Valencia-See im Norden Venezuelas wurde ihm klar, welche wichtige Rolle Bäume dabei spielen. Die Bewohner der Region um den See erzählten ihm, dass der See in den letzten Jahren immer mehr Wasser verlor und vermuteten, dass das an der Abholzung an den Ufern oder an einem unterirdischen Abfluss lag. Humboldt erkannte, dass die Bäume Wasser speicherten, den Boden vor Erosion schützten und das lokale Klima durch ihre kühlen Schatten und die Sauerstoffproduktion beeinflussten. So wurde ihm klar, dass die Menschen durch ihr Eingreifen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen und zerstören konnten. Das war aber nicht seine einzige große Entdeckung. Während der gesamten Reise entwickelte Humboldt seine Vorstellung davon weiter, wie Menschen in der Natur ungewollte Kettenreaktionen hervorrufen. Während der Reise auf dem Orinoco beobachtete er zum Beispiel das perfekte Gleichgewicht zwischen Jägern und Gejagten unter den heimischen Jaguaren, Krokodilen, Affen, Wasserschweinen und anderen Tierarten. Er begriff, dass ein Rückgang der Jaguar- und Krokodilbestände dazu führen würde, dass es zu viele Wasserschweine gäbe. Er beobachtete außerdem, dass die spanischen Mönche, die das Öl aus Schildkröteneiern für ihre Lampen benutzten, gerade dabei waren, diese Tierart auszurotten. Uns erscheinen diese Erkenntnisse heute logisch und selbstverständlich, doch für die damalige Zeit stellten sie eine Revolution dar. Denn die allgemeine Ansicht, die alle Gelehrten von Aristoteles bis Francis Bacon bis dahin vertreten hatten, war, dass die Natur ein unerschöpfliches Reservoir war und nur existierte, um dem Menschen zu dienen. Humboldts Erkenntnisse wiesen allerdings in eine ganz andere Richtung und enthielten dadurch eine Menge Zündstoff. Blink Nummer 5. Bei der Besteigung des Chimborazo-Vulkans hatte Humboldt eine Erleuchtung. Die Reise durch Südamerika war faszinierend und erhellend, aber auch sehr anstrengend. Bis in das Jahr 1802 wurden Humboldt und Bonpland zunehmend von Moskitos, Fieber, der Ruhe und schrecklichen Unwettern heimgesucht und befanden sich mehr als nur einmal in Todesgefahr. Doch nichts konnte Humboldt davon abhalten, bis in die Anden vorzudringen, wo er endlich zahlreiche Vulkane sehen und besteigen wollte. Damals galten Vulkane als zerstörerische, aber isolierte Orte. Für Humboldt stand allerdings fest, dass sie alle nur Ausläufer einer einzigen inneren Kraft der Erde waren. Während seiner Reise bestieg und beobachtete er viele Vulkane, doch den größten Eindruck hinterließ bei ihm der Chimborazo, der sich im heutigen Ecuador befindet. Mit 6310 Metern Höhe ist der Vulkan zwar nicht der höchste Berg der Welt, doch sein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Das liegt daran, dass die Erde keine Kugel, sondern zu den Polen hin abgeflacht ist und sich der Chimborazo in der Nähe des Äquators befindet. Die Besteigung war schrecklich anstrengend. Oft mussten die Reisenden schwieriges Gelände auf allen Vieren überwinden. Ihre Füße bluteten und alle litten an der Höhenkrankheit. Trotzdem führte Humboldt regelmäßig Messungen durch und nahm Proben von Gestein und Pflanzen. Bei ca. 5600 Metern Höhe musste die Besteigung abgebrochen werden, da es keinen begehbaren Weg mehr gab. Als Humboldt zurückblickte, bot sich ihm ein unglaublicher Anblick. Zu seinen Füßen sah er den Regenwald und die unendliche weite Landschaft voll überbordendem Leben. In diesem Augenblick ergab plötzlich alles Sinn. Humboldt erkannte, dass er auf seinem Weg nach oben verschiedene Schichten passiert hatte, die die gesamte Pflanzenwelt repräsentieren. Er hatte schon in den Alpen gesehen, dass auf unterschiedlichen Höhen verschiedene Pflanzenarten wuchsen. Doch erst am Chimborazo wurde ihm klar, dass in der Natur wirklich alles mit allem zusammenhängt. Blink Nummer 6. Humboldts Ideen verbreiteten sich schnell in Europa und Übersee. Als er Südamerika verließ, hatte Alexander von Humboldt Dutzende Notizbücher, hunderte Skizzen und tausende geologische, astronomische und meteorologische Beobachtungen im Gepäck. Hinzu kamen ca. 60.000 Pflanzenproben, von denen 2.000 in Europa bis dahin vollkommen unbekannt waren. Bevor er allerdings nach Europa zurückkehrte, stattete Humboldt dem Präsidenten der USA Thomas Jefferson noch einen Besuch ab. Er unterstützte den amerikanischen Kampf für die Unabhängigkeit und obwohl er die Sklaverei ablehnte, waren er und Jefferson doch auf verschiedenen anderen Gebieten, die zum Beispiel die Landwirtschaft oder die Nachhaltigkeit betrafen, der gleichen Meinung. Jefferson hielt sich eher für einen Farmer als für einen Politiker und interessierte sich sehr für alle naturwissenschaftlichen Neuigkeiten, die Humboldt aus den spanischen Kolonien mitbrachte. Humboldt selbst war wie immer froh, sein Wissen mit anderen zu teilen. Als Humboldt schließlich im August 1804, fast 5 Jahre nach seinem Aufbruch, nach Europa zurückkehrte, wurde er wie ein Held begrüßt. Er ließ sich in Paris nieder und machte sich daran, seine Erkenntnisse in einer Serie von Büchern zu veröffentlichen. Da er während seiner Reise viel internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, konnte die Öffentlichkeit das Erscheinen seines ersten Buches, der Schriften zur Geographie der Pflanzen, kaum erwarten. Das Buch galt als revolutionär und wurde sofort ein Erfolg. Heute gilt es als das erste Werk zum Thema Ökologie. In der Buchmitte befindet sich eine Art Faltposter. Auf dieser großen und detaillierten Zeichnung, die Humboldt als Naturgemälde betitelte, ist der Chimborazo mit allen Pflanzenarten in seinen verschiedenen Klima- und Höhenzonen abgebildet. Vor allem zwei Konzepte machten das Werk zu einem Meilenstein der Wissenschaft. Erstens stellte Humboldt in den Schriften zur Geographie der Pflanzen zum ersten Mal einen direkten Zusammenhang zwischen Pflanzen, dem Klima und der Geographie her. Und zweitens behauptete er, dass die Pflanzenarten auf den verschiedenen Kontinenten gemeinsame Vorfahren hatten. Fast ein Jahrhundert, bevor die Wissenschaft die Kontinentaldrift entdeckte und seine Vermutung damit bestätigte. Blink Nummer 7. Humboldt hatte Einfluss auf die Politik und selbst eine klare politische Meinung. Nach seiner Rückkehr schrieb Humboldt weiter über seine Entdeckungen und Schlussfolgerungen. 1807 veröffentlichte er seine Ansichten der Natur, die als Meilenstein der Wissenschaft gelten und noch weit in die Zukunft hinein vielen als Vorbild für das Schreiben über die Natur dienten. Humboldt machte es sich zur Gewohnheit, Kunst, Poesie und Lyrik zu verwenden, um die Natur zu beschreiben, und inspirierte damit unter anderem den Revolutionär Simon Bolivar. Bolivar hatte ein großes Interesse an der Zukunft Südamerikas. Als er, damals 21-jährig, nach Europa reiste, besuchte er Humboldt in Paris. Die beiden unterhielten sich über die ungewisse Zukunft des südamerikanischen Subkontinents und darüber, wie brutal die spanischen Eroberer die Eingeborenen behandelten. Bolívar wurde in Caracas im damaligen spanischen Vizekönigreich Neugranada geboren und wünschte sich, dass die spanischen Eroberer aus seiner Heimat verschwanden. Später versprach er, die Völker Südamerikas von der Fremdherrschaft zu befreien. 1808 machte Bolívar sich daran, sein Versprechen in die Tat umzusetzen. Ihm stand ein jahrelanger Kampf für die Unabhängigkeit bevor, in dem er immer wieder auf die poetische Sprache Humboldts zurückgriff, um die Natur Südamerikas zu beschreiben und seine Mitkämpfer daran zu erinnern, wofür sie eigentlich kämpften. Auch Humboldt selbst scheute nicht davor zurück, seine politische Meinung deutlich zu artikulieren. Während Bolívars Kampf veröffentlichte er das vierbändige Werk Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien. Neben vielen anderen lasen auch Thomas Jefferson und Simon Bolívar die Bücher, die mit zahllosen Fakten und Daten gespickt waren und darauf hinwiesen, welche schrecklichen Folgen die Kolonialisierung für den Subkontinent hatte. Unter anderem beschrieb Humboldt darin, wie die Eingeborenen misshandelt wurden und wie die Rodung der Urwälder und der rücksichtslose Bergbau die Natur unwiederbringlich zerstörten. Es war wichtig und moralisch richtig, dass Humboldt diese Missstände so deutlich anprangerte. Andererseits brachten sie ihn aber auch in arge Schwierigkeiten, seine nächste Expedition durchzuführen. Blink Nummer 8. Trotz seiner Bekanntheit hatte Humboldt Schwierigkeiten, eine zweite Expedition zu starten. 1815 schloss Alexander von Humboldt an den Erfolg seiner Ansichten der Natur an, als er ein weiteres sehr erfolgreiches Buch mit dem Titel »Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents« veröffentlichte. Mit diesem Reisetagebuch, in dem er seine Erfahrungen der ersten Expedition beschrieb, wuchsen sein Einfluss und seine Berühmtheit noch weiter. In den 1820er Jahren veränderte sich Paris, wo Humboldt weiterhin lebte. Während Napoleons Exil und der Herrschaft von Ludwig dem 18. kam es zu immer mehr Unterdrückung und Zensur. Enttäuscht von dieser Politik entschloss sich Humboldt, nach Berlin zurückzukehren, wo er eine Reihe sehr erfolgreicher Vorlesungen hielt. Darin stellt er seinem Publikum seine Weltsicht vor und verband zum Beispiel die Sterne, das Land und das Meer mit Diskussionen über Poesie und Landschaftsmalerei. Diese Arbeit gipfelte 1828 in einer Konferenz in Berlin, an der über 500 Wissenschaftler aus aller Welt teilnahmen und ihre Ideen interdisziplinär austauschten. Seit er aus Südamerika nach Europa zurückgekehrt war, wollte Humboldt gern zu einer weiteren großen Reise aufbrechen. Am liebsten hätte er das Himalaya-Gebirge besucht, denn er dachte, dass er dort seine Beobachtungen und sein verknüpftes Weltbild am besten vervollständigen könnte. Doch leider hatte die einflussreiche East India Trading Company ein Problem mit seinen deutlichen politischen Statements zu Südamerika. Um in den Himalaya zu reisen, hätte Humboldt eine Erlaubnis der britischen Regierung und die Unterstützung der Company gebraucht, die mit ihrem Militär den größten Teil Indiens kontrollierte. Doch obwohl Humboldt ein angesehenes Mitglied der Royal Society und ein persönlicher Freund des Premierministers George Canning war, weigerte sich die Company, seinen Wünschen nach einer Reise in den 1810er und 20er Jahren nachzugeben. Seine Verdammung des spanischen Kolonialismus passte einfach nicht zu ihrem Programm. Schließlich wandte sich Humboldt sogar an Russland, um den Himalaya vielleicht aus der anderen Richtung zu erreichen. Doch der russische Finanzminister hatte eine ganz andere Idee. Blink Nummer 9. Mit den Erkenntnissen aus seiner Russlandreise vervollständigte Humboldt sein Werk. Im Herbst 1827 erreichte Humboldt einen Brief des russischen Finanzministers, in dem er ihn um seine Meinung zum Thema Platin bat. Das Edelmetall wurde in Südamerika als Währung verwendet und war kürzlich auch in Russland gefunden worden. Im darauffolgenden Briefwechsel entwickelte sich schnell die Idee einer Reise durch die russische Wildnis. Leider stand der Beginn dieser Expedition unter keinem guten Stern. Als Humboldt 1829 aufbrach, freute er sich, dass er Europa endlich wieder verlassen würde. Doch zunächst war er ziemlich enttäuscht. Die Natur und Landschaft auf dem Weg sahen genauso aus, wie er es aus Deutschland kannte. Außerdem wurde jeder seiner Schritte überwacht und an den Zaren Nikolaus den I. weitergetragen. Um die Reise zu finanzieren, hatte Humboldt zugestimmt, die kommerziellen Minen, die auf seiner Route lagen, zu überprüfen. Das gab ihm die Gelegenheit, seine Theorien zu testen, wie bestimmte Metalle auf der ganzen Welt in den gleichen Kombinationen auftreten. So konnte er bestätigen, dass die Gold- und Platinvorkommen im Ural ganz ähnlich waren wie diejenigen in Südamerika und er fand außerdem heraus, dass sie auch Diamanten enthielten. Richtig interessant wurde es allerdings erst, als er das Altaigebirge und das Kaspische Meer erreichte. In Tobolsk befand er sich am östlichsten Punkt seiner Reise und beschloss, auch noch dem Altaigebirge an der russisch-mongolischen Grenze einen Besuch abzustatten. So erklomm der mittlerweile 60-jährige Humboldt im August 1829 Berggipfel und krabbelte in Höhlen, um Gesteins- und Pflanzenproben zu sammeln. Außerdem führte er Messungen am Kaspischen Meer durch, um seine Erkenntnisse über die Effekte von Umwelt- und Klimaveränderungen auf die Wasserstände zu vertiefen. Mit diesen Beobachtungen vervollständigte er sein Bild von einer Umwelt, in der alles voneinander abhängt. Für diese Erkenntnis erwies sich das Altaigebirge als höchst aufschlussreicher Ort, denn es lag ca. 3500 Meilen von Berlin entfernt, ungefähr genauso weit wie Südamerika, und eignete sich daher hervorragend für direkte Vergleiche. Humboldt hatte nun alles, was er brauchte, um sein Meisterwerk zu schreiben. Als er am 28. Dezember 1829 nach Berlin zurückkehrte, steckte er voller Inspiration. Blink Nummer 10. Die Kosmosreihe ist der fulminante Höhepunkt von Humboldts Veröffentlichung. Nach seiner Rückkehr aus Russland plante Humboldt, seine ganze Weltsicht in einem einzigen Werk zusammenzufassen. Dabei wollte er auf die Idee des Naturgemäldes aufbauen, die ihm vor 40 Jahren auf dem Chimborazo gekommen war. Er gab dem fünfbändigen Werk schließlich den Namen Kosmos. Während sich die Wissenschaften zu dieser Zeit zunehmend voneinander abgrenzten, versuchte Humboldt mit Kosmos, sie alle zusammenzubringen. Es entwickelten sich zunehmend genau definierte wissenschaftliche Spezialgebiete, in denen sich der Blickwinkel der Forscher auf sehr kleine Ausschnitte des Universums beschränkte. In Kosmos plädierte Humboldt dafür, eine breitere Perspektive einzunehmen. Er war der Meinung, dass alles voneinander abhängt und wir die Welt nur begreifen können, wenn wir sie als ein Ganzes betrachten, von den Sternen im Universum bis hin zu der kleinsten Mikrobe am Meeresgrund. Kosmos wurde Humboldts Abschiedsgeschenk an die Welt. Der erste Band wurde 1845 veröffentlicht, nach einem ganzen Jahrzehnt des Forschens und Schreibens. Dabei arbeitete Humboldt mit zahlreichen Experten aus den Bereichen Biologie, Astronomie und Botanik zusammen, um ein gigantisches Werk zu schaffen, das sich mit allen möglichen Themen, von Himmelsphänomenen über Geomagnetismus und Wettererscheinungen bis hin zur Pflanzen- und Tierwelt beschäftigte. Es wurde sofort zu einem Bestseller. Der zweite Band folgte 1847 und konzentrierte sich auf die Geschichte der Menschen, von der Vorzeit bis in die Moderne. Darin beschrieb Humboldt zahllose Details aus den Bereichen Politik, Wissenschaft und Kunst. Von 1850 bis 1859 arbeitete er unermüdlich, um auch die letzten drei Bände zu vervollständigen und seine Weltsicht somit gänzlich zu Papier zu bringen. Am 4. Mai 1859 schickte er den fünften und letzten Band an seinen Verlag. Er hatte es geschafft. Zwei Tage später brach er zusammen und starb im Alter von 89 Jahren. Blink Nummer 11. Bis heute sind Humboldts Ideen sehr einflussreich. Alexander von Humboldt war einer der größten Wissenschaftler der Moderne. Seine Ideen und Beobachtungen, aber auch sein Stil und seine Energie waren so beeindruckend, dass er noch über lange Zeit hinweg viele große Wissenschaftler und Künstler inspirieren sollte. Einer der bekanntesten von ihnen ist zweifelsohne Charles Darwin, der vor allem ein großer Fan von Humboldts Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents war. Es war unter anderem seiner Begeisterung für dieses Buch zu verdanken, dass sich Darwin an Bord der HMS Beagle begab, um mit ihr die Welt zu bereisen und seine eigene Version von Humboldts ineinandergreifender Weltsicht zu entwickeln. Humboldt starb leider, bevor Darwin seine Entstehung der Arten veröffentlichte, in der er starken Bezug auf sein wissenschaftliches Vorbild nahm. Auch der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau war von Humboldt sehr beeindruckt. Sein Buch Walden gilt als einer der Höhepunkte des Transzendentalismus. Er veröffentlichte es 1858, nachdem er einige Jahre in einer winzigen Hütte am Ufer des Waldensees in Massachusetts gelebt hatte. In seinen Tagebüchern taucht der Name Humboldt ständig auf, denn von eben diesen lernte Thoreau, das Leben, die Natur und die Poesie als Einheit zu verstehen. Später versuchte dann Ernst Haeckel in der Tradition von Humboldt Kunst und Wissenschaft zu vereinen. Haeckel war ein deutscher Philosoph und Professor für Zoologie und ein großer Verehrer von Humboldt und Darwin. Er verstand Humboldts Weltsicht augenblicklich, als er durch sein Mikroskop die wunderschöne neue Spezies der Strahlentierchen entdeckte. Ganz im Stile Humboldts füllte er seine eigenen wissenschaftlichen Bücher mit Zeichnungen, die schließlich selbst eine der wichtigsten Inspirationen für den Kunststil der Art Nouveau wurden. Außerdem gab er ein eigenes wissenschaftliches Magazin mit dem Namen Kosmos heraus. Darwin, Thoreau und Haeckel sind nur drei Beispiele dafür, wie große Wissenschaftler und Künstler bis heute die revolutionären Ideen Humboldts weiterentwickeln und so dafür sorgen, dass sie zu den Grundideen unseres Weltverständnisses gehören. Das waren die Blinks zu Andrea Wolffs Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Die übergreifende Botschaft aus dem Buch ist, dass Alexander von Humboldt als einer der ersten schon im 19. Jahrhundert davor warnte, dass die Menschheit im Begriff ist, die Umwelt zu zerstören. Er hatte sehr früh erkannt, dass alle Elemente eines Ökosystems voneinander abhängig sind und verband die Idee mit einem Weltbild, in dem sowohl die Wissenschaft als auch die Kunst Mittel sind, mit denen wir unsere Welt begreifen können. Diese Sichtweise hat bis heute enormen Einfluss auf Wissenschaft, Kunst und Philosophie. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Alexander von Humboldt und sag uns, was du denkst.